Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Auf YouTube und Instagram machen Influencerinnen und Influencer, also Leute mit hoher Reichweite, nicht mehr nur Werbung für Kosmetik, Klamotten oder Waschmaschinen. Nein, es geht mitunter auch um Politik. Nicht selten um rechte Politik. Aber nicht mit Glatze, Springerstiefeln und Bomberjacke. Das Image der neuen Rechten verkauft sich im Netz sehr viel subtiler. Wie Rechtsextreme mit Hilfe von Social Media Netzwerke aufbauen, darüber haben die beiden Journalisten und Kommunikationswissenschaftler Patrick Stegemann und Sören Musial mehrere Jahre recherchiert und ein Buch geschrieben. Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Hallo Ihnen beiden nach Berlin.
Hallo.
Der Titel Rechte Mobilmachung, das hört sich so an, als ob diese Mobilmachung ein organisiertes Unternehmen ist, Herr Stegemann.
Genau das ist es. Und deswegen haben wir auch diesen etwas martialisch anmutenden Titel gewählt, um darauf hinzuweisen, dass dort verschiedene Gruppen der extremen Rechten mobil machen gegen die liberale Öffentlichkeit und damit letztlich gegen die liberale Demokratie. Man kann das ablesen in dem, was sie verkünden teilweise auf den sozialen Netzwerken, wobei das oft eben viel süßer und schöner aussieht, als es gemeint ist. Man kann aber vor allem ihre Strategiepapiere und ihre Bücher lesen und da sprechen sie dann ganz häufig von Krieg, zum Beispiel vom Info- oder Emo-Krieg. Und deswegen sagen wir, das ist die rechte Mobilmachung.
Also eine tatsächliche Strategie, Influencer und Influencerinnen aufzubauen. Der Sprecher der österreichischen identitären Bewegung, Martin Sellner, gibt auf YouTube zum Beispiel Koch-Tutorials. Und während er da seelenruhig Kartoffeln schält, klingt en passant eine völkisch verbrämte Ideologie an. Weshalb hat ein Herr Sellner damit Erfolg? Das heißt, aktuell hat er 119.000 Abonnenten auf YouTube, Herr Musial.
Das liegt vor allem daran, dass er, wenn er so eine Kochshow macht, sehr authentisch wirkt. Also er stellt sich dahin als junger Mann, Anfang 30 und kocht als nicht gelernter Koch halt einen Schnitzel und zeigt Studierenden, denn das ist die Zielgruppe für so ein Video, wie man billig einen Wiener Schnitzel machen kann. Und das ist halt sehr authentisch und halt kein frontaler politischer Vortrag, so wie er die durchaus auch macht auf YouTube, aber es ist halt ein wesentlich leichterer Einstieg, den Leute da bekommen. Und es gibt Berichte aus der identitären Bewegung von einer Aussteigerin, die sagt, Martin Sellner ist unglaublich wichtig für den Einstieg in diese Bewegung. Er zieht unglaublich viele durch seine Eloquenz und indem er so leichte Formate wählt, erleichtert er sozusagen den Einstieg in diese politischen Inhalte und kann dort so en passant eben die zentralen Begriffe wie den großen Austausch, also die zentrale Verschwörungstheorie der Identitären einstreuen und so weiter.
Das heißt Zielgruppe die 20, 30-Jährigen?
Genau, also die Identitären speziell gerieren sich als eine Jugendbewegung. Wenn man sich anguckt, wie viele das eigentlich sind, ist es natürlich keine Bewegung. Also alleine der Name ist schon eine Behauptung. Und darüber hinaus geben sie sich sehr elitär und jugendlich.
Herr Stegemann, Sie haben schon den Begriff Emo-Krieg genannt. Was genau ist das und welches Ziel hat so ein Krieg?
Also Emo-Krieg ist ein Begriff, den just jener Sellner erfunden hat und aufgeschrieben hat in seinem Manifest der Identitären. Und er meint damit einen Krieg, der sich eben nicht auf Fakten beruft, sondern Emotionen, positive Bezugsbilder schafft. Also genau das, was er tut, nennt er im Grunde selbst Emo-Krieg, nämlich zum Beispiel zu kochen, schöne Fotos von der Hochzeit, allen auch die große Liebe zu wünschen, wie er sie erfahren durfte. So positiv emotional gewendet, Herzen zu gewinnen, Köpfe zu gewinnen und dann Ideologie einstreuen zu können.
Martin Sellner, ich sagte das schon, der hat 119.000 Abonnenten auf YouTube, 30.000 ungefähr aktuell auf Twitter. Im Vergleich zu den Stars der Influencer-Szene, die Millionen Follower haben, ist das doch noch relativ wenig, oder?
Absolut. Und das ist auch wichtig, dieses Phänomen auch nicht zu überschätzen. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land und jungen Menschen ist nicht auf dem Pfad in den Abgrund der autoritären Versuchung. Aber das ist ja auch vielleicht gar nicht der Punkt, sondern die wahre Gefahr geht ja auf der einen Seite, das haben wir im Jahr 2019 gesehen, von einzelnen Attentätern aus, die sich genau in diesem Umfeld radikalisiert haben. Deshalb ist wichtig, sich dieses rechte Ökosystem anzuschauen, was diese Extremauswüchse hat. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass die extreme Rechte ja noch keine Massenmobilisierung schafft, aber eben, dass zumindest unsere Analyse ganz andere Tools auf einmal hat als noch in den 90er oder Nullerjahren. Sie ist auf einmal viel näher dran, eben weil sie keine Schulhof-CDs mehr verteilen muss, sondern einfach da ist, wo alle anderen jungen Leute eben auch sind. Und das führt, und das sehen wir ja auch, zu einer Normalisierung ihrer Diskurse, ihrer Worte. Wir sehen das in dem Hass, den Menschen erleiden müssen, online wie auch außerhalb des Internets. Und das sind einige Effekte, die wir da sehen.
Sie haben gerade Attentäter angesprochen. Herr Stegemann, sprechen wahrscheinlich zum Beispiel den Attentäter von Halle damit an, der auch sich radikalisiert hat im Netz. Und es ist ja auch die Frage, Influencer, Influencerinnen, die eine Ideologie sehr nett verkaufen im Netz, ob die eigentlich auch es schaffen, rauszukommen aus dieser Blase. Alexander Kleiner aus Leipzig, Regionalleiter bei der rechten identitären Bewegung in Sachsen, hat in seinen YouTube-Videos zum Beispiel ein Wahlplakat der AfD gezeigt. Das war vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg letztes Jahr, wo die AfD ja ziemlich gut abgeschnitten hat. Also gibt es da eine Wirkung aus dem digitalen Raum hinaus?
Absolut. Also Dinge sollen sagbar gemacht werden, das ist die Strategie, und damit der Diskurs verschoben werden, und Dinge, die sagbar sind, werden irgendwann auch tubar. Mhm. Das sind die realen Auswirkungen. Gewalt bis hin zum Terror, aber natürlich auch Anschläge auf Büros von Bundestagsabgeordneten, Anschläge auf Journalisten. All das haben wir dieses Jahr auch schon erlebt, also alleine 2022. Wir haben einen Hacking-Angriff auf hunderte Bundestagsabgeordnete und Prominente Anfang 2019 erlebt vom sogenannten Orbit, der sich radikalisiert hatte in einer dieser Communities. Und natürlich all diese Influencerinnen und Influencer machen mehr oder minder Werbung für die AfD, indem sie ganz deutlich dazu aufrufen. Wir haben zum Beispiel rechte Rapper, die am Wahltag dazu aufrufen, die AfD zu wählen. Das wäre undenkbar in jeder anderen Konstellation, dass ein Rapper sagt, heute aber FDP wählen. Die AfD hat aber dieses riesige Netzwerk an Unterstützern.
Martin Sellner ist kurz auf YouTube gesperrt worden. Für einen Tag, glaube ich, war das im letzten Jahr. Dann war er aber auch wieder da. In welcher Verantwortung sehen Sie Plattformen wie YouTube und Twitter?
Also gerade was Löschungen angeht, kann man beobachten, dass Löschungen, die nicht dauerhaft sind, den rechten oder den betroffenen Kanälen eher nützen. Weil in dem Moment, in dem ein Kanal gesperrt wird, wird eine riesige Kampagne im ganzen rechten Netzwerk losgetreten. Es gibt Solidaritätsbekundungen, Intervieweinladungen. Das heißt, andere Kanäle berichten über die Löschung von, in dem Beispiel, Martin Sellner. Und wird dieser Kanal dann wieder hergestellt, weil die Löschung nicht rechtssicher war, dann kann man einen sehr starken Follower- oder Abonnentenanstieg in der Regel beobachten. Das heißt, Kanallöschungen müssen rechtssicher sein. Also wenn diese Löschungen dauerhaft und rechtssicher sind, dann sehen wir, dass es einen immensen Schaden anrichtet für die Reichweite und für die Ausstrahlung Rechter.
Wie kann sich diese wehrhafte digitale Demokratie der extrem Rechten wirklich Grenzen aufweisen, also ganz konkret?
Also ganz konkret bedeutet das, dass der Rechtsstaat überall da sein muss, wo er vielleicht noch lange nicht war oder nicht genügend ist in all diesen digitalen Formen. Es braucht da teilweise auch neue Gesetze, neue Durchgriffsmöglichkeiten, insbesondere gegenüber den Plattformen. Aber vor allem müssen Gesetze, die es gibt, denn ganz vieles ist ja auch verboten, was davon gesagt wird. Es ist nicht legal und auch nicht legitim, jemanden mit Mord zu drohen. Und unsere Erfahrung ist, dass Opfer genau das nicht richtig erfahren, dass sie häufig von der Polizei beispielsweise nicht richtig ernst genommen werden.
Sören Musial und Patrick Stegemann, die beiden haben das Buch Die rechte Mobilmachung geschrieben. Es ist im Econ Verlag erschienen. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.